dieses Chaos, diese Überforderung, dieses Überwältigen mit Handlungen und Aktionen, das ist ja gewollt. Und wir sollten ihm nicht alles glauben. Wir sollten, wie es im Deutschen immer so schön heißt, nicht über jedes Stöckchen springen und auch mal einen Moment innehalten, durchatmen, zu versuchen, zu sortieren. Was sagt er? Was kann er umsetzen? Wie können wir eine Geschichte, die er aus dem Weißen Haus uns aufdrücken will als Medien, wie können wir sie vielleicht anders erzählen? Was sind Zugänge, die nicht nur über diese US-Regierung funktionieren? Und wie können wir dann eben eine Einordnung liefern, die eben auch den Leserinnen und Lesern Orientierung bietet?
Wenn euch diese Stimme gerade bekannt vorgekommen sein sollte, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ihr schon mal den Podcast Okay America der Zeit gehört habt. Denn da erklärt Rieke Havertz zusammen mit Klaus Brinkbäumer die USA. Rieke Havertz ist internationale Korrespondentin der Zeit, eben mit Schwerpunkt USA. Und mit ihr habe ich gesprochen für diese Folge über die Frage, wie man journalistisch mit dem umgehen kann, was die Trump-Administration da gerade so veranstaltet. Es geht um die Frage, was eigentlich Neutralität im Umgang mit Donald Trump bedeutet, wie man einen kühlen Kopf bewahren kann bei all dem, was da passiert, und auch, wie unterschiedlich die Medien in den USA und hierzulande mit dem Lärm umgehen, der seit dem 20. Januar wieder aus dem Weißen Haus schallt. Das Chaos und das Überwältigen mit Handlungen und Aktionen, so hat Rieke Havertz das gerade genannt. Und wenn man sich so anschaut, was alleine seit der Aufnahme mit ihr alles passiert ist, zum Beispiel hat Trump mal eben eine absurde Täter-Opfer-Umkehr im Krieg Russlands gegen die Ukraine betrieben und sein Best Buddy Elon Musk treibt die Massenentlassungen in staatlichen Institutionen weiter voran. Umso wichtiger für all das, journalistisch eine Antwort zu haben. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Weil es im Zusammenhang mit unserem Thema, über das wir heute sprechen, nicht ganz unwichtig ist. Wir nehmen am Dienstag, den 18. Februar auf. Es ist jetzt kurz nach 15 Uhr, das kurz zur Einordnung. Wir sprechen nämlich über Donald Trump und seine neue Regierung. Und da gibt es ja im Stunden, manchmal sogar im Minutentakt, neue Nachrichten, teilweise über historische Umbrüche, die dann einfach mal so verkündet werden. Oder wir stehen alle noch jetzt hier, glaube ich, kurz nach der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Eindruck der Rede von J.D. Vance, die er hier in München gehalten hat. Aber um all das soll es gar nicht so im Detail gehen heute. Wir wollen, da wir dieser Aktualität sowieso nicht in unserem kleinen Format gerecht werden können, ein bisschen den Blick weiten auf etwas grundsätzlichere Fragen und das, was wir uns ja hier bei This is Media Now immer besonders interessiert. Wie gehen Medien mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump um? Welche Herausforderungen stellt sie ja insbesondere für den Journalismus dar? Große Fragen und umso mehr freue ich mich über meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Journalistin und internationale Korrespondentin bei der Zeit mit dem Schwerpunkt eben in den USA. Von August 2020 an war sie immer wieder als US-Korrespondentin in Washington und mit all dieser Erfahrung und Expertise macht sie auch seit 2020 schon den Podcast Okay America zusammen mit Klaus Brinkbäumer. Rieke Havertz ist mir zugeschaltet. Hallo Frau Havertz, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr gerne. Okay America, immer donnerstags, manchmal gibt's auch Sonderfolgen, wie jetzt in dieser Woche aktuell auch, wo dann die Rede von J.D. Vance, ich habe sie gerade angesprochen schon, ja, ein Anlass war, eine Sonderfolge zu machen. Und ich habe mich auch schon im Vorgespräch kurz geoutet. Ich bin auch Hörer und freue mich, wenn jeden Donnerstag Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer die USA erklären. Frau Havertz, wie schwer fällt es eigentlich gerade im Moment, diese USA zu erklären?
Es war schon mal einfacher, sagen wir es mal so. Es ist sehr laut, es ist sehr rüpelhaft, glaube ich, kann man das umschreiben, was Donald Trump da in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit macht. Mich überrascht das nicht. Ich habe das erwartet. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade, Sie haben ja gesagt, ich bin immer wieder in den USA gewesen, habe da gelebt und bin gerade zurückgekommen nach Deutschland. Bin jetzt erst seit 2 Wochen wieder hier und habe das Gefühl, in Deutschland ist man dann doch wieder schockiert gewesen darüber, was alles so passiert, obwohl viele Medien, Journalistinnen und Journalisten ja immer wieder davor gewarnt haben. Ich glaube aber trotzdem, und das verstehe ich auch, so ein menschliches Gefühl, man möchte sich erstmal in so Beruhigungsszenarien flüchten nach diesem Wahltag im November und denken, vielleicht wird es ja doch alles nicht so schlimm. Und die erste Amtszeit, die haben wir ja auch ganz gut überstanden. Und dann hat der Mann losgelegt. Und deswegen habe ich das Gefühl, in den USA ist man erstarrt, weil man einfach nicht so richtig weiß, wie soll man dagegen ankommen, glaube ich, auch sehr müde ist. Und in Europa oder in Deutschland ist man geschockt. Und beides sind natürlich keine guten Voraussetzungen, um mit dieser Administration umzugehen. Aber insofern positiv gedreht gibt es natürlich gerade wahnsinnig viel Gesprächsstoff. Wir könnten wahrscheinlich fast jeden Tag eine Folge aufnehmen. Und da sind wir dann auch schon beim journalistischen Kern. Die Frage, wann ist es Getöse und wann ist es etwas, was eben eine Sonderfolge zum Beispiel rechtfertigt, so wie jetzt J.D. Vance in München auf der Sicherheitskonferenz, was sicherlich deutlich mehr war als nur Getöse.
Bevor wir ein bisschen einsteigen, vielleicht auch so diesen Unterschied Blick in den USA und wie der Blick hierzulande so aussieht aus der Mediensicht, gestatten Sie mir eine persönlichere Frage vielleicht. Man merkt es ja in Ihrem Podcast immer, Sie sprechen mit sehr viel Zuneigung über dieses Land, haben dort studiert, leben dort immer wieder, Sie haben es gerade angesprochen. Wie sehr schmerzt Sie das auch persönlich, was da gerade passiert und inwieweit ist es auch ja gar nicht so leicht vielleicht manchmal das aus der journalistischen Betrachtung, wo man sich ja nicht von seinem persönlichen Schmerz oder seiner persönlichen Traurigkeit vielleicht auch über das, was da passiert, leiten lassen sollte. Wie schwer ist es so, das auseinander zu dividieren?
Journalistisch ist es tatsächlich nicht so schwer, weil ich glaube, dass das einfach zum Job dazugehört und zum Beruf dazugehört und wir alle so viel Erfahrung haben, dass wir wissen, dass wir das zu trennen haben, dass das gerade auch die Herausforderung ist, der sich ja viele Journalistinnen und Journalisten immer wieder gegenüber gestellt sehen, dass die Kritik an unserem Job, an unserem Beruf oft hoch ist und da natürlich es umso wichtiger ist, dass man versucht, neutral zu sein, analytisch zu berichten, faktengetreu zu berichten und in einer Meinung dann eben auch seine Meinung zu sagen, aber das alles sehr klar zu trennen. Podcast ist das schöne Format, wo man es manchmal ein wenig miteinander verbinden kann, weil wir eben auch mal private erzählen. Deswegen wissen Sie das und weil ich auch ganz offen immer wieder sage, dass die USA seit nun 20 Jahren meine Heimat sind. Ich bin 2003 ins Studium in die USA gegangen, nach Ohio, also so mitten rein. Und das war, als George W. Bush Präsident war. Und es war nach 9/11, das war, als George W. Bush viele Dinge politisch schon umgesetzt hatte, die wir aus europäischer Sicht sehr problematisch fanden. Und da fühle ich mich jetzt ganz oft dran zurückerinnert, weil damals fand ich das privat auch sehr problematisch. Da war ich halt noch Studentin und habe einfach leidenschaftlich diskutiert mit meinen Freunden an der Uni. Aber habe trotzdem das Land lieben gelernt. Und insofern konnte ich, glaube ich, schon immer ganz gut unterscheiden zwischen meiner privaten Liebe für die USA, die meine zweite Heimat sind, und dem politisch oftmals schwierigen, was man dann journalistisch vermitteln muss. Aber wenn Sie mich jetzt auch privat fragen, mich schmerzt das schon sehr, weil es meine zweite Heimat ist und weil ich mir sehr viel Sorgen um dieses Land mache und wie es sich anfühlen wird, wenn ich zurückfahre, was sicherlich in diesem Jahr bald irgendwann passieren wird, aber auch, wie es vielleicht ist, wenn ich in 4 Jahren zurückkehre.
Und da, ja, es ist schwierig, da in eine Glaskugel zu schauen, glaube ich, gerade wenn man an das Tempo sich anschaut, mit dem die Veränderungen gerade stattfinden, werden wir sicherlich auch immer wieder streifen. Wenn wir jetzt auch mal vielleicht in meinem ersten Schritt uns die Medien in den USA anschauen, ich glaube, wir haben ja hier einen Fachpodcast, wir müssen jetzt nicht das Mediensystem der USA nochmal von Grund auf erklären, aber was ich glaube schon interessiert und was mich auch sehr interessiert ist, wie hat sich eigentlich der Blick der US-Medien, ich weiß, es ist immer schwierig, so einen Topf zu werfen, aber wie hat sich so der Umgang mit Donald Trump vielleicht auch im Vergleich mit der ersten Amtszeit von Ihnen verändert? Hat sich da überhaupt was verändert? Was beobachten Sie da bei den US-Medien?
Ich glaube, wir können es wirklich nicht in einen Topf werfen, weil es sehr unterschiedlich ist, wenn man zum Beispiel auf Fernsehen blickt oder auf Print- und Online-Medien, auf Radio, insbesondere zum Beispiel NPR, was ja so dem öffentlich-rechtlichen Modell fast am nächsten kommt, die aber auch sehr viel auf Spenden angewiesen sind und eine sehr neutrale Berichterstattung machen, würde ich sagen. Und die Fernsehsender sich, die Nachrichtenfernsehsender im Grunde genommen schon seit Jahren dafür entschieden haben, einfach ideologisch sehr in eine Richtung zu gehen. Wenn wir jetzt mal dabei einen Moment bleiben, ist aus meiner Sicht sehr klar, dass Fox News, die ja interessanterweise im Vorwahlkampf so eine leichte Absatzbewegung von Donald Trump hatten, weil Rupert Murdoch sich vermeintlich, dem Fox News gehört, abwandte von Donald Trump. Es gab auch mal in der New York Post, das ist das Boulevardblatt, was auch Murdoch gehört, teilweise sehr ironische Titelseiten über Donald Trump, wo er als alter Mann aus Florida dargestellt wurde, der eben dort nur noch sitzt und Golf spielt. Und da dachte man, okay, die haben den abgeschrieben und haben dann aber ganz schnell wieder umgeschwenkt, als klar war, dass Donald Trump diesen Vorwahlkampf der Republikaner eindeutig gewinnen wird und dass an ihm kein Weg vorbeigehen wird, hat man sich wieder mit ihm angefreundet. Und jetzt habe ich den Eindruck, wenn man Fox News anschaltet und wenn man auch hört, wie dort mit Gesprächspartnern umgegangen wird, sei es Donald Trump selbst, der Präsident, oder aber auch Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, die werden hofiert geradezu. Und das ist, wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ein Interview sein sollte, nicht das, was man sich darunter vorstellt. Es werden oft auch sehr suggestive Fragen gestellt. Ist es nicht so, dass? Oder bevor eine Frage gestellt wird, sind die Moderatoren gleichsam mit ihrer eigenen Meinung erstmal am Start. Gleiches muss man aber auch sagen, ist auch zu beobachten bei CNN oder MSNBC. MSNBC, das liberale Gegenstück zu Fox News, die genauso aus meiner Sicht vor allen Dingen in deren Moderatorenrollen vergessen haben, was Journalismus eigentlich leisten sollte, nämlich Fakten, Reporting, Berichterstattung, Einordnung, Analyse, aber nicht gerade in diesen Gesprächsformaten, von denen diese Nachrichtensender leben, möchte ich eigentlich als Zuschauende nicht die Meinung der Moderatorin oder des Moderators hören, sondern ich möchte ja wissen, was der Gesprächspartner zu sagen hat. Und auch CNN und MSNBC noch deutlich mehr, tun sich damit sehr schwer. Das heißt, ich finde, das hat sich verändert. Und das heißt, wenn ich in den USA lebe, kann ich mich sehr klar dafür entscheiden, in welche Welt ich eintauchen möchte. Und die muss ich nicht mehr verlassen. Ich glaube, die Print-Online-Medien, wie jetzt die großen, die New York Times und andere, die versuchen, sich noch mehr aufs Faktische zu verlegen, wirklich sehr, sehr klar aller Kritik entgegenzutreten, die ja aus dem Weißen Haus direkt kommt und auch von Leuten wie Elon Musk, dass diese sogenannten Legacy-Medien alle nur darauf aus sind, Trump zu schaden. Und die versuchen, glaube ich, deutlich mehr eben Nachricht und Meinung zu trennen, sehr faktenbasiert zu arbeiten, sehr rechercheorientiert zu arbeiten, was richtig ist. Und gleichzeitig haben es, glaube ich, Medien immer schwerer, weil Donald Trump sie auch nicht nur verbal angreift und rhetorisch, sondern auch teilweise mit Klagen. Und wirtschaftlich geht es vielen Medien in den USA schlecht. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, wenn ein Donald Trump, der im Rücken nicht nur das eigene Geld hat, sondern womöglich auch noch das Geld von Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt. Wie geht man dann mit Klagen um? CBS hat jetzt gerade ein Transkript von einem Interview mit Kamala Harris rausgegeben, journalistisch eigentlich etwas, was man überhaupt nicht erwarten würde, weil Donald Trump geklagt hat, weil er gesagt hat, in einem Ausschnitt aus einem Teaser für dieses Interview hat CBS etwas ausgewählt, was dann im Interview an sich anders war, um ihm im Wahlkampf zu schaden. CBS, so wie es sich darstellt, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat aber schon präventiv jetzt diese Transkripte rausgegeben, was ja aus journalistisch-ethischer Sicht im Grunde genommen etwas ist, was wir eigentlich nicht tun. Und auch das wird ein Konflikt sein, der sich weiter zuspitzen wird.
Ja, gerade so diese Angriffe von Trump auch auf die etablierten Medien, nennen wir sie mal, das haben wir ja auch verfolgt. Das war ja auch in den letzten Tagen und Wochen, dass die große Nachrichtenagentur, die größte Nachrichtenagentur der USA, die AP, aus dem Weißen Haus quasi rausgeschmissen worden ist, auch nicht mehr mit in die Air Force One darf zum Beispiel. Seine Drohung gegen die Sender haben sie angesprochen. Er will mehr Influencer, nennt er das, ins Weiße Haus, in die Pressekonferenzen bringen, die ihm tendenziell wahrscheinlich dann eher wohlgesonnen auch gegenüberstehen. Das war ja im Wahlkampf schon ein großes Thema, diese Influencer, diese Podcaster, bei denen er aufgetreten ist. Inwiefern ist es eigentlich auch wieder im Vergleich vielleicht zu der ersten Amtszeit, wo er eher dieses, ich sag mal, wüste Wettern gegen die Medien natürlich auch schon drauf hatte, inwiefern ist es inzwischen eigentlich vielleicht auch sogar ein handfester Plan, die Pressefreiheit quasi abzuschaffen oder niederzudrücken?
Ich glaube, dass Donald Trump in dieser zweiten Amtszeit in allem deutlich strategischer ist, als er es in der ersten Amtszeit war, weil er das System besser versteht, er versteht den Apparat besser, er umgibt sich nicht mehr mit so lästigen Leuten, die ihm in der ersten Amtszeit noch von vielen Dingen abgeraten haben. Und das Absurde ist ja, und das hat man auch bei J.D. Vance in dieser Rede in München am Wochenende deutlich gesehen, ist dieses kaum logisch zu erklärende, dass da jemand steht und die Meinungsfreiheit, die vermeintlich nicht mehr vorhandene Meinungsfreiheit in Europa angreift und sagt, wir sind die Regierung, die Meinungsfreiheit bis aufs Letzte verteidigt und dann aber die Regierung Trump diejenige ist, die die AP, wie Sie es gerade angesprochen haben, von Zugängen ausschließt, weil die AP sich weigert, den Golf von Mexiko jetzt Golf von Amerika zu nennen. Und das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, der ungesehen ist. Und es geht nicht nur darum, dass man sagt, Zugänge sind wichtig oder dass man vielleicht auch sagen könnte, man braucht vielleicht ja auch nicht zwingend Zugänge, aber gerade die Nachrichtenagenturen sind ja diejenigen, die mit diesen Zugängen Informationen und Fakten liefern, die in Hunderten, Tausenden Medienhäusern im ganzen Land dann weiterverarbeitet werden, weil eben nur so wenige Menschen, so wenige Medienhäuser, Reporter Zugänge haben zu diesen Quellen. Und deswegen ist das etwas, was ich auch so noch nicht erlebt habe im amerikanischen Journalismus im Verhältnis zu US-Regierungen, dass das immer angespannte Verhältnisse sind, egal wer im Weißen Haus ist. Es ist wie in Deutschland. Das sollte auch so sein. Ich finde, es sollte eine Distanz geben zwischen politischer Macht und Journalistinnen und Journalisten. Und diese Grenzen sind oft in einem Graubereich, den ich problematisch finde, egal in welches Land wir jetzt gucken, ob jetzt Berliner Hauptstadt oder Washington. Aber das, was Trump da mit der AP macht, das ist ein gezielter Angriff, was er mit seinen Klagen macht, die teilweise eigentlich keine Grundlage haben, von denen er weiß, dass sie aber eben Medienhäuser finanziell enorm unter Druck setzen. Das ist eine Strategie. Wenn Elon Musk dann die Kritik zum Beispiel an CBS nochmal verschärft auf X, und X ist ja kein normales soziales Netzwerk mehr, das ist eine Propagandamaschine geworden für rechte Verschwörungsinhalte, für Pro-Trump-Inhalte, dann verstärkt das natürlich nochmal mehr eine mögliche Krise und verengt eben die Möglichkeiten, die freie, unabhängige Medien haben. Und um vielleicht zum Ende noch eine positive Sache zu sagen, ich finde, erstmal ist es nicht schlecht, wenn ein Weißes Haus sagt, alle sind eingeladen, sich um einen Zugang zum Weißen Haus, zum Press Briefing Room zu bemühen, weil diese Zugänge oft natürlich auch sehr elitär sind, sehr vorbehalten, auch eher erstmal amerikanischen Medien. Ausländische Medien haben auch größere Probleme, Zugänge zu bekommen. Deutsche Journalisten, britische Journalisten haben da noch viele Vorteile, weil wir große Märkte bedienen. Aber wenn man jetzt mal überlegt, kleinere Länder, wie haben die eigentlich Zugang zu einer US-Regierung? Insofern finde ich es erstmal positiv, dass man sagt, man möchte vielleicht diverser werden. Aber die Folge ist, ich glaube, nach dieser Ankündigung der Pressesprecherin gab es innerhalb kürzester Zeit 7000 Akkreditierungs-Mails ans Weiße Haus. Und jeder, der vielleicht schon mal das Privileg hatte, in diesem Briefing Room zu sein, ich war da sehr, sehr häufig, der ist sehr klein, das Weiße Haus ist in Gänze sehr klein. Der Briefing Room ist noch ein bisschen kleiner. Es gibt einfach kaum Platz. Das heißt, man muss es begrenzen. Und dann ist natürlich die Frage, nach welchen Kriterien wird eine Auswahl getroffen? Und das AP-Beispiel zeigt, dass vermutlich diejenigen, die nach Trumps Gusto berichten, deutlich größere Chancen haben. Und Pete Hegseth, der neue Verteidigungsminister, der hat das ja gerade im Pentagon auch schon vorgemacht, der gesagt hat, also dieser Automatismus, dass immer die gleichen Medien einen Arbeitsraum im Pentagon haben, das finden wir nicht richtig. Wir gehen jetzt in eine Medienrotation. Und dann hat er aber erstmal so Leute wie die New York Times oder NBC rausgeschmissen, dafür Breitbart und andere rechte Medien reingeholt. Oder zum Beispiel auch die Huffington Post, die eher als liberal gilt, die aber sagen, wir haben überhaupt keinen Reporter nur allein abgestellt für Verteidigung, wir brauchen den Raum gar nicht. Aber das war ganz egal, es soll halt ein Zeichen gesetzt werden, wir haben jetzt hier das Sagen und wir haben auch die Kontrolle, aber keine Regierung sollte Kontrolle über Medien ausüben können.
Bei all diesen Diskussionen, Sie haben ja auch die unterschiedlichen Angänge der US-Medien angesprochen, es unterscheidet sich ja auch dann teilweise, ob es dann die Fernsehkanäle sind oder die Zeitungen. Da kam jetzt vor ein paar Wochen Ezra Klein von der New York Times mit seinem Aufruf, seinem Kommentar war es ja auch da sehr klar in seiner Show Don't Believe Him. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, seine These ist so ein bisschen, dass Trump uns allen mehr oder weniger einreden will, dass er einen Plan hat, dass er unbegrenzte Macht hat, dass er all das, was er da gerade versucht mit seinen Dekreten und so weiter, dass er all das machen kann, obwohl es ja am Ende gar nicht so einfach ist und auch seine Mehrheiten am Ende gar nicht so groß sind, wie er uns das allen weismachen möchte. Und ein Ding, was wir ihm da entgegensetzen können, ist eben dieses Don't believe him, glaubt ihm das nicht. Weil wenn wir anfangen, ihm das zu glauben, dann ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwann und dann hat er diese Macht tatsächlich irgendwann. Deswegen Don't Believe Him. Das war natürlich so ein Aufruf, der sich so insgesamt an die Gesellschaft gerichtet hat. Ist es eigentlich auch so etwas, was sich Journalisten zu Herzen nehmen können in ihrer täglichen Arbeit, wo sie sagen können, erstmal müssen wir da aufpassen und ganz genau hinschauen, was natürlich bei dieser Masse an Dingen, die Trump macht, schwierig ist. Was davon kann er denn wirklich machen und was davon ist irgendwie auch nur Rauch und Show, um halt ja uns alle ein bisschen zu verwirren. Flood the zone with shit, wie es Steve Bannon mal gesagt hat. Wie finden Sie diese These von Ezra Klein auch in Bezug auf Journalismus?
Sehr, sehr wichtig, weil genau so ist es ja. Sie haben das Steve Bannon-Zitat gerade schon genannt und dieses Chaos, diese Überforderung, dieses Überwältigen mit Handlungen und Aktionen, das ist ja gewollt. Und das ist nicht nur gewollt in dem Sinne, dass Trump damit seinen Anhängerinnen und Anhängern suggeriert, guckt, was ich jetzt alles für euch tue, ich hole uns Amerika zurück, sondern das ist natürlich auch ein Versuch, Medien zu überfordern, dass es nicht mehr zu unterscheiden ist, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist, wir waren am Anfang der Sendung schon mal dabei, was ist eben wirklich nur Lärm und was rechtfertigt eine Sonderpodcast-Folge oder eine Titelseite oder eine große Geschichte. Und deswegen muss man natürlich gerade jetzt, wir sind jetzt gerade erst zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade 4 Wochen in dieser Wahnsinn. Ersten, in dieser zweiten Amtszeit. Und es fühlt sich deutlich länger an als 4 Wochen. Und zumindestens aber bis zu den Midterms 2026, wo sich diese knappen Mehrheiten, die die Republikaner im Kongress haben, wieder drehen können, ist die Macht von Donald Trump relativ unbegrenzt. Es gibt die Gerichte, die das ausbalancieren sollen. Da gibt es jetzt schon sehr große Debatten darüber in den USA, ob das Land auf eine Verfassungskrise zusteuert, wenn Trump sich weigern könnte, Gerichtsentscheidungen auch nicht mehr zu akzeptieren oder gewisse Dinge vor dem Supreme Court landen, der, wie die meisten wissen, eine momentan 6-3 Mehrheit von konservativ oder eher konservativen Richterinnen und Richtern hat. 3 davon hat Trump selbst benannt. Insofern ist, glaube ich, die Sorge berechtigt. Gleichsam berechtigt ist aber auch, dass Ezra Klein sagt, wir sollten ihm nicht alles glauben. Wir sollten, wie es im Deutschen immer so schön heißt, nicht über jedes Stöckchen springen, dass man hingehalten bekommt und auch mal einen Moment innehalten, durchatmen, zu versuchen, zu sortieren. Was sagt er? Was kann er umsetzen? Wie können wir eine Geschichte, die er von uns aus dem Weißen Haus uns aufdrücken will als Medien, wie können wir sie vielleicht anders erzählen? Was sind Zugänge, die nicht nur über diese US-Regierung funktionieren? Und wie können wir dann eben eine Einordnung liefern, die eben auch den Leserinnen und Lesern Orientierung bietet? Und ich glaube, da ist natürlich nochmal das Unterscheiden, schreibe ich für das US-Medienpublikum oder schreibe ich fürs internationale Publikum? Aber darüber haben wir zum Beispiel auch intern, oder ich habe das mal intern in einer Redaktionssitzung noch im Wahlkampf gesagt. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht in jedem Text, den ich schreibe und in jedem Podcast, den ich mache, schreien, wie schlimm Donald Trump ist, weil das bringt auch nichts. Gleichzeitig, glaube ich, darf man dann auch nicht dieses Don't believe in everything nehmen und sich wieder in so Beruhigungsszenarien flüchten. Ich glaube, genau dazwischen ist so der Sweet Spot, wie die Amerikaner sagen. Das ist die goldene Mitte, aber die ist natürlich nicht immer schwer zu finden. Und natürlich sind, egal ob in Deutschland oder den USA, alle Medien auch unter einem gewissen Druck, wenn wir über ökonomischen Druck sprechen. Und natürlich ist es verführerisch für die Quote, vor allen Dingen in den USA, für die Quote deutlich mehr Aufmerksamkeit auf Trump zu legen. Aber er ist nun mal jetzt auch wieder der US-Präsident. Das heißt, er ist nicht mehr ein golfspielender Ex-Präsident in Florida, wo es deutlich leichter war zu sagen, da gucken wir nicht so genau hin. Aber die Folge ist vielleicht auch, dass er wiedergewählt wurde und einige davon auf einmal dann doch wieder überrascht war, dass der Mann eben noch nicht in Rente ist.
Ja, das ist wohl wahr. Sie haben das gerade auch schon das Wort einmal genannt. Es ist jetzt die ganz große Frage, aber trotzdem vielleicht kurz die Einschätzung dazu. Das Wort Neutralität. Das ist ja ein schwieriges Wort im journalistischen Kontext ganz oft. So, in welchem Rahmen sozusagen kann man denn überhaupt neutral sein? Und was ist denn, wenn wir uns bei ganz vielen Dingen außerhalb dieses Rahmens bewegen, mit so einer neutralen Betrachtung von Dingen? Das war ja auch im Wahlkampf schon ein großes Thema, wo die Washington Post zum Beispiel einen Wahlaufruf für Kamala Harris dann zurückgerufen hat, relativ kurzfristig, auch auf Druck von Jeff Bezos, dem ja die Washington Post gehört. Das wurde dann natürlich erstmal so verkauft, ja, wir wollen neutral sein, obwohl das natürlich alles andere als eine neutrale Entscheidung war. Wie blicken Sie darauf? Was ist Neutralität im Zusammenhang mit in Berichterstattung über Donald Trump?
Ich finde Neutralität grundsätzlich ein schwieriges Wort. Ich bin immer dafür, dass sich Journalismus doch auf sein Handwerk besinnt. Und wir alle, die wir diesen Beruf lieben und ausüben, wissen, was das Handwerk ist. Und dass die Washington Post, ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil ich finde es total legitim, darüber zu diskutieren, ob diese Wahlempfehlungen, die US-Medien aussprechen, ob die richtig sind, weil ich glaube, der Prozentsatz an Menschen in den USA, die darauf basierend ihre Wahlentscheidung treffen, ist sowas von gering. Und ich finde, dann kann man auch entscheiden, aber vielleicht nicht wenige Wochen vor der Wahl, es war ja wirklich sehr, sehr kurz vor der Wahl, sondern dann kann man entscheiden, zu Beginn eines Jahres 2024, wenn Präsidentschaftswahl ist, zu sagen, wir als Medienhaus entscheiden uns dafür, nicht mehr ein sogenanntes Endorsement zu machen aus XYZ Gründen. Wenn es aber so kurz vor der Wahl passiert und dann noch lanciert wird, dass Jeff Bezos der Treibende dafür war, dass dieses Endorsement nicht gedruckt wurde, dann ist das journalistisch auch problematisch. Und dann verlieren wir die Glaubwürdigkeit, um die wir kämpfen müssen, in dem Zeitalter von Desinformation, Fake News, Missinformation und einem Weißen Haus unter Donald Trump, der alles versucht, um Medien und Journalismus zu diskreditieren. Insofern würde ich sagen, Neutralität ist überhaupt kein Thema, wenn man sich auf sein Handwerk besinnt. Und wenn das Handwerk das ist, dass man sagt, ich berichte, ich reportiere, und ja, es gibt einen Meinungsbereich und wenn ich einen Kommentar schreibe, dann mache ich das kenntlich und dann ist das ein Kommentar. Das Problem ist, dass sich oft natürlich Darstellungsformen vermischen. Auch das finde ich nicht verwerflich. Das hat seine Berechtigung, solange man sauber arbeitet. Aber ich glaube, in Bezug auf Trump, vor allen Dingen für die US-Kolleginnen und Kollegen, kann es nur sein, dass sie wir müssen immer faktisch berichten, egal ob ein Präsident Donald Trump heißt oder Joe Biden, aber durch diese Angriffslust, die aus Donald Trump heraus immer wieder Richtung Medien geht und der natürlich auch, wenn wir alles faktisch berichten, sagen, das ist trotzdem Fake News, aber wir dürfen uns nicht angreifbar machen, indem wir uns auf, glaube ich, diese Ebene begeben. Und das, finde ich, sieht man auch in diesen ersten Wochen bei denen, die ihn sehr eng, also Maggie Haberman von der New York Times, eine Heldin des Journalismus, würde ich sagen, weil sie es schon so lange aushält und weil sie in einer absolut kühlen Professionalität über Donald Trump berichtet. Tag für Tag. Und sie hat trotzdem immer noch Zugang zu Donald Trump. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wie es gehen kann.
So die Objektivität der Methode, würde ich sagen. Das Handwerk einfach im Journalismus. Wahrscheinlich wichtiger denn je, immer schon sehr wichtig, aber gerade in diesen Zeiten auf jeden Fall. Wir blicken mal ein bisschen nach Deutschland. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie die Medien in den USA mit Trump 2.0 sozusagen umgehen. Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie so ein bisschen den Eindruck haben, in Deutschland ist immer noch so eine Art Schockstarre ein bisschen mit dem Blick auf Donald Trump. Erklären Sie uns das nochmal ein bisschen. Was meinen Sie damit und gilt es auch für den Journalismus hierzulande? Wie beobachten Sie so jetzt, wie so in Deutschland über Donald Trump gesprochen wird? Was ist da so Ihr Gesamteindruck?
Ja, also ich habe es ja schon gesagt, diese Schockstarre, die sich, glaube ich nicht, die ich nicht unbedingt auf den Journalismus übertragen würde, weil das würde bedeuten, deutsche Medien würden nicht gut berichten. Und ich finde, die Kolleginnen und Kollegen von den deutschen Häusern, die auch in Washington sind, machen einen exzellenten Job in einem Höllentempo. Und das verdient sehr viel Anerkennung, sich durch dieses Getöse so durchzuarbeiten. Gleichzeitig glaube ich, darf eben auch nicht das, was ich gerade schon angesprochen habe, passieren, dass man der Versuchung erliegt, auch aus der deutschen Perspektive jetzt, wenn dann die Redaktionen innerhalb Deutschlands, weil die Korrespondenten und Korrespondentinnen sind ja oft sehr auf sich alleine gestellt und haben dann immer den täglichen Anruf aus den Redaktionen, in denen dann gesagt wird, es gibt ganz viele Wünsche und man kann nie alle Wünsche erfüllen an Berichterstattung. Aber die Frage, wie viel ist zu viel? Also wie viel Raum geben wir allem, was Donald Trump sagt und tut. Und vor allen Dingen, da ist ja auch nochmal eine klare Unterscheidung. Was er sagt, kann er auch einen Tag später oder nur einen halben Tag später wieder zurückdrehen. Was er tut, das ist etwas Faktisches, was eher erstmal Bestand hat. Ich habe kürzlich ein Interview mit John Bolton geführt, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Trump, der ja auch nicht mehr auf der guten Seite Trumps ist. Er hat die Regierung in der ersten Amtszeit verlassen. Er hat ein sehr kritisches Buch gegen Trump geschrieben. Er steht ihm sehr kritisch gegenüber. Er kennt ihn aber eben aus wirklich Closed-Door-Meetings und er hat gesagt, was er morgens entscheidet, kann nachmittags obsolet sein. Und genauso verhält es sich mit Aussagen, die er nach außen trifft. Und deswegen glaube ich, darf auch da nicht die Versuchung zu groß sein, so wichtig es ist, den US-amerikanischen Präsidenten zu covern, zu sagen, alles, was aus diesem Weißen Haus kommt, ist A, eine Nachricht und B, ein Moment, in dem man jetzt, glaube ich, nachdem der Schockmoment, glaube ich, jetzt wieder überwunden ist, man weiß, okay, es wird vielleicht tatsächlich alles sehr wild und mutmaßlich aus demokratischer Perspektive, also nicht demokratisch Partei, sondern demokratisch als Form, problematisch, dass man in jeder Nachricht dann auch schreit, es ist ganz schlimm, weil ich glaube, dass das nicht hilft und dass das einen Abnutzungseffekt hat. Und deswegen nochmal genauer zu überlegen, zu sagen, was sind auch Geschichten aus diesem Land, weil die USA sind nicht nur der Präsident und seine Regierung. Ja, gerade haben sie den Buzz der ersten Wochen. Donald Trump setzt fast alles mit präsidialen Verordnungen durch. Er geht gar nicht den Weg über den Kongress, gerade obwohl er ihn gehen könnte, weil er da ja die Mehrheiten hat, weil das alles lang dauert, weil das Prozedere sind. Und deswegen, glaube ich, wird diese Anfangsphase, das wird sich auch ein bisschen beruhigen. Und er wird auch schon in dieser zweiten Amtszeit noch in den Mühen der Ebene ankommen und wird dann mit dem Kongress Dinge versuchen müssen durchzubringen. Und spätestens, wenn es, glaube ich, um Haushalt geht, könnte er auch in seiner eigenen Partei durchaus Probleme kriegen. Und genau diese Momente muss man genau beobachten. Muss man das, ich sage nochmal das, was ich gerade zu Maggie Haberman gesagt habe, sehr kühl betrachten und analysieren und dann auch wirklich mal einen Schritt zurücktreten und sagen, was interessiert uns denn aus den USA noch zum Beispiel? Wie ist denn Zivilgesellschaft gerade aufgestellt? Gibt es etwas, was sich irgendwie in Protesten, aber auch in anderer Form gegen diese Regierung stellt oder auch dafür? Was machen seine Anhängerinnen und Anhänger? Sind sie nach wie vor so begeistert davon, auch wenn die so berühmt-berüchtigten Eierpreise bis dato in den USA noch nicht gefallen sind? Aber finden Sie es gut, dass Trump jetzt einen Aktivisten vom Sturm aufs Kapitol in eine sehr hohe juristische Position beruft? Gerade passiert kurz bevor wir in dieser Sendung uns zusammengesetzt haben. Und all diese Dinge kann man ja auch losgelöst von Donald Trump berichten. Und nicht nur, weil irgendwo Trump draufsteht, ist das automatisch ein Quotenrenner, sage ich mal. Und ich glaube, dass die Vielfalt dessen, was diese Vereinigten Staaten ausmachen als Berichtsgebiet, darf nicht verloren gehen, nur weil wir jetzt wieder der Herausforderung Donald Trump gegenüberstehen.
Ja. Ich habe die Frage auch gestellt, weil es ja durchaus auch immer Stimmen gibt, auch aus dem Journalismus teilweise, die kritisieren, dass Medien hierzulande dann oft das ja so ein bisschen ja, nicht deutlich genug sagen, was da passiert, so diese Art Staatsstreich, die da versucht wird. Inwiefern können Sie diese Kritik vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen?
Das ist ganz interessant, weil wenn ich jetzt mal aus meiner Podcast-Erfahrung berichte, bekommen wir aus beiden Richtungen Mails. Wir bekommen Mails, dass Hörer sagen, ihr müsst es noch klarer benennen. Und wir bekommen aber auch Mails, die sagen, übertreibt ihr nicht ein bisschen?
Ist es für Journalisten ja nicht so das schlechteste Merkmal manchmal.
Genau,
ja.
Das ist, aber insofern glaube ich, ich kann verstehen, dass viele Menschen auch hier in Deutschland Angst haben um die USA und was da passiert. Und ich würde aber der Kritik entgegentreten wollen, dass das deutsche Medien nicht immer wieder klar genug benennen. Da bin ich wieder bei meinen Beruhigungsszenarien. Ich glaube, eine Zeit lang wollte man es auch nicht so gerne hören, weil man eben gehofft hatte, naja, mal abwarten, wie es dann wirklich wird. Und jetzt sind wir 4 weeks in und es ist halt an vielen Stellen problematisch und auch mehr als problematisch. Und dann muss man darüber, aber ich finde, reden, nicht sofort mit einer Meinung rausgehen und sagen, das ist das Ende der amerikanischen Demokratie, das ist das Ende der amerikanischen Verfasstheit, sondern sagen, wo liegen die Gefahren, dass das, was da gerade passiert, ein Angriff auf die Demokratie ist, dass es ein beginnender Coup ist, nicht ein Coup, wie wir uns vorstellen, nämlich mit ein Militär übernimmt einen Palast und dann wird da jemand installiert, sondern dass das andere Wege sind. Die muss man klar benennen und deswegen muss man auch sehr kritisch damit umgehen, wenn ein nicht gewählter Privatunternehmer mit absolut Eigeninteressen, die nichts mit der US-amerikanischen Gesellschaft zu tun haben, täglichen Zugang zum Weißen Haus hat. Aber ich glaube, das benennen wir immer wieder. Und gleichzeitig muss man auch, wir haben gerade in unserer Sonderfolge zum Beispiel darüber gesprochen, was sind inhaltliche Punkte in der Rede von J.D. Vance, die Berechtigung haben. Vielleicht nicht im Forum der Münchner Sicherheitskonferenz, wo es um andere Themen geht, aber welche Themen haben Berechtigung? Und aber dann ist die Frage, wie reden wir über diese Themen? Wie adressieren wir diese Themen? Wie trete ich auf als Verbündeter, eigentlich Verbündeter zu Europa? Und wie stelle ich mich auf diese Bühne und wie adressiere ich das? Und insofern versuche ich, da sind wir wieder bei der Neutralität oder dem kühlen Kopf. Aber ich verstehe diese Angst und ich glaube, wir dürfen uns nicht verstecken hinter Neutralität. Manchmal müssen wir Dinge auch benennen. Dafür gibt es entsprechende journalistische Formen. Wir können aber auch wir müssen immer wieder auch über die andere Seite nachdenken und über die andere Perspektive nachdenken. Aber ich würde sagen, und ich seit ich zurück bin, höre ich das, dass kein deutsches Medium hat ernsthaft genug gesagt, was da in den USA losgeht. Das würde ich wirklich zurückweisen. Aber die Frage ist wieder, wie sehr schreit man es heraus und wie sehr arbeitet man es heraus über eben journalistische Arbeit?
Sie haben gerade schon über die Rückmeldungen, die Sie auch für Ihren Podcast kriegen, gesprochen, haben auch ganz am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt, dass gerade in den USA schon auch eine gewisse Müdigkeit bei den Userinnen und Usern unseres Journalismus da ist. Wie beobachten Sie das beim deutschen Publikum? Sie haben ja nun mit OK America einen Podcast, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt und wer einschaltet, der interessiert sich ja offensichtlich auch dafür. Aber hat sich da auch was verändert? Also merkt man vielleicht auch hierzu Lande so eine Art von Müdigkeit oder stellen Sie das gar nicht fest? Vielleicht auch eher im Gegenteil sogar.
Eher im Gegenteil. Also die Aufmerksamkeit ist gerade eher noch höher, weil ich glaube, das Bedürfnis nach Einordnung so groß ist und nach Erklärung und wir bemühen uns darum, die zu liefern. Ich glaube, dass auch diese Ermüdung, die ich eingangs erwähnt habe in den USA, eher so eine Erstarrtheit ist und nicht unbedingt. Na, beim Publikum, ja, das stimmt schon. Ich wollte gerade sagen, das stimmt gar nicht so. Die Leute lesen das auch, natürlich interessieren sich die US-Amerikaner dafür, aber die sind, glaube ich, nochmal ganz anders aus diesem Wahlkampf rausgegangen, wo sie über Monate hinweg derart auch überflutet wurden. Und das war ja ein absolut wilder Wahlkampf. Das war mein dritter Präsidentschaftswahlkampf in den USA und ich dachte, was kann noch kommen? Und dann kam dieser Wahlkampf. Also es ist einfach wahnsinnig viel passiert. Und ich glaube, diejenigen, die Trump gewählt haben, die sind jetzt halt erstmal, die sind froh und die fühlen sich jetzt auf der richtigen Seite wieder und die konsumieren halt das, was sie konsumieren wollen, die vermeintlichen Erfolgsbotschaften aus dem Weißen Haus. Und ich glaube, diejenigen, die ihn nicht gewählt haben oder die gar nicht gewählt haben, die sind tatsächlich in dieser Erstarrung, Ermüdung und finden da jetzt so langsam raus, weil es eben auch mit gewissen Dingen, wie zum Beispiel, dass Trump USAID quasi abgewickelt hat, die US-Entwicklungshilfeorganisation, allein in Washington so viele Menschen gibt, die einfach jetzt aus dem Nichts keinen Job mehr haben. Und da hängt in den USA viel dran, Krankenversicherung zum Beispiel. Und das Leben in den USA ist noch mal teurer, als es das in Deutschland ist. Und die, glaube ich, und das wird ja, dieser Effekt wird ja nicht nur in Washington bleiben, der wird sich ja durchs Land durchziehen und der wird ja irgendwann auch bei den Menschen nochmal anders ankommen, als nur über das Getöse der ersten Tage, sondern über tatsächlich Faktisches, was im Alltag zu spüren ist. Und ich glaube, dann löst man sich auch wieder aus der Erstarrung. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir hier in Deutschland oder die Zuhörenden, die Leserschaft in Deutschland ist natürlich nicht so, das ist nicht unser Alltag.
Ja, klar.
Sondern wir gucken von großer Ferne drauf, mit großer Besorgnis, auch glaube ich oft mit einer großen Verbundenheit zu den USA, weil die US-Liebe ist ja bei sehr, sehr vielen Menschen sehr hoch. Auch das kriege ich immer wieder gespiegelt über Leserinnen, über HörerInnen, dass eben alle irgendeine Geschichte mit den USA verbinden und deswegen auch so interessiert daran sind. Und deswegen, können wir gerade, also ich glaube, wir könnten tatsächlich auch 3 Folgen die Woche aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man uns 3-mal die Woche hören möchte. Ich würde sagen, nein, aber das Interesse ist auf jeden Fall gerade sehr hoch. Aber ich glaube, auch da muss man irgendwann die Balance finden und sagen, wann geht vielleicht es dann in eine Ermüdung, weil sich die Dinge immer wiederholen. Und dann umso wichtiger, das Wichtige von dem etwas weniger Wichtigen zu unterscheiden und sehr klar journalistisch auch Schwerpunkte zu setzen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, das zieht sich bei Ihnen auch so ein bisschen durch, finde ich, dieser Switch in der Berichterstattung auch auf die Menschen hin, die halt betroffen sind von politischen Entscheidungen. Ich glaube, das ist für Journalismus generell eine ganz gute Idee, jetzt nicht nur in Bezug auf Trump, sondern auch, wenn wir auf den deutschen Wahlkampf und das, was danach vielleicht passieren wird, gucken. Ich glaube, es ist immer ganz gut, sich vielleicht auch ein bisschen ja von diesem Fokus nur auf das Weiße Haus zu lösen und zu gucken, was hat das für Auswirkungen im Land? Wie beeinflussen bestimmte Entscheidungen halt die Menschen, die es betrifft? Ich glaube, auch das ist eine unschätzbar wichtige Aufgabe von Journalismus. Das tun sie ja auch, vor allem mit ihren Reportagen für die Zeit, wo sie ja auch im Land viel herumreisen. Ich glaube, dass das auch natürlich immer sehr wichtig ist, um Dinge noch besser einordnen zu können, halt mit den Menschen zu reden, die es betrifft. Und dazu vielleicht meine letzte Frage. Dieser ja fast schon Krieg, den Trump gegen die Medien, gegen die etablierten Medien führt. Inwieweit spürt man das eigentlich im Land, wenn Sie da als Journalistin unterwegs sind? Wie begegnen Ihnen die Menschen und was berichten vielleicht auch Kollegen von US-Medien über die Frage?
Auch da, glaube ich, klare Unterscheidung, ob man US-Kollegin ist oder eben ausländische Reporterin, Reporter. Ich war wahnsinnig viel im Land unterwegs. Ich finde das unfassbar wichtig, weil nur so löst man sich auch aus diesen Bubblen, für die wir ja auch oft kritisiert werden, dass wir uns in denen bewegen würden. Ich habe in den 7 Monaten Wahlkampf, die ich begleitet habe und Wahlkampf und nach der Wahl, vielleicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand nicht mit mir sprechen wollte. Und vielfach waren das natürlich nicht irgendwelche Dinge, die ich vorher terminiert habe. Klar, wenn man auf Reportage fährt, im besten Falle hat man dann seine Gesprächspartner. Aber das war natürlich gerade vor der Wahl ganz viel. Man geht zu einem Harris-Event, man geht zu einem Trump-Event, man steht in der Schlange Stund um Stund und wartet und spricht Leute an. Und auch Trump-AnhängerInnen, da hatten viele, glaube ich, oder viele glauben bestimmt, die sind, mit denen kann man nicht reden oder die wollen nicht mit einem reden. Und das ist auch so, wenn man in diesen Veranstaltungen ist und Trump seine Medienschelte loslässt, dann ist ganz oft diese lauten Buhrufe und Medien sind ja meistens alle Medienvertreter, sind in einem abgesperrten Bereich innerhalb dieser Hallen oder auf den Plätzen. Und dann, ich habe das selbst schon erlebt, dann dreht sich die ganze Halle, sage ich mal, oder auch die ganze Masse an Menschen, die da ist, dreht sich um und buht aus in Richtung Kameras und wo die Leute sitzen mit ihren Laptops und schreiben. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Mir persönlich ist das nie begegnet. Ich glaube, die meisten Menschen sind bereit, mit uns ausländischen Journalistinnen und Journalisten zu reden, weil wir eben nicht US-Medien sind und weil sie ganz oft auch sagen, oh, you came all the way from Germany. So. Und finden das interessant, dass ich es interessant finde, mit ihnen zu sprechen. Und haben natürlich auch keine ganz klare Vorstellung. Ich sage denen, ich bin Journalistin, ich arbeite für die Zeit. Und dann ordnet man so ein bisschen ein, was das für ein Medium. Aber das am Ende müssen sie es mir glauben oder sie glauben es mir nicht. Aber sie können nicht einordnen, CNN, Fake News, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann haben die auch ein großes Bedürfnis, sich und ihre Welt zu erklären auf beiden Seiten. Und ich finde das immer eine Bereicherung. Und ich glaube, nur so hilft es natürlich dann am Ende, zirkelt man wieder zurück zu den Menschen im Weißen Haus, zu verstehen oder anzufangen zu verstehen, warum eben Donald Trump nicht nur das Electoral College gewonnen hat, sondern sehr knapp, aber eben knapp auch den Popular Vote, der erste Republikaner seit George W. Bush 2004. Und um das zu begreifen, muss er ja mit den Menschen sprechen, die ihn gewählt haben. Und das sind nicht nur die irren MAGA-Anhänger, die wirklich alles ihm glauben und ihm blind hinterherlaufen, sondern das sind auch Rentner, die da irgendwo in Pennsylvania dachten, ich will mir den mal angucken und ich bin halt Rentner und ich habe ein Fixed Income und ich bin, also das heißt ein Einkommen, das ja sich nicht mehr steigert, weil es eben die Rente ist und der sagt, ich bin unzufrieden mit dem, was Joe Biden 4 Jahre lang gemacht hat. Und ich glaube ihm vieles auch nicht. Und meine Diet Coke, die hat früher 3,99 gekostet, das Sixpack. Und jetzt kostet sie 6,99. Dass in der Konsequenz auch ein Donald Trump es nicht schaffen wird, dass die Diet Pepsi wieder 3,99 kostet. Das ist auch eine wichtige Geschichte, die jetzt erzählt werden muss. Aber erstmal hilft es natürlich, das Mindset der Leute zu verstehen. Und ich habe tatsächlich eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht und bin auf Menschen gestoßen, die ein Interesse daran hatten, dass ich ihnen zuhöre.
Frau Havertz, ich habe zum Schluss ein kleines Get Out. Und zwar für alle, die Okay America noch nie gehört haben. Schande über euch. Hört einfach mal rein. Ich glaube, da hört ihr ganz viel von dem, was Rieke Havertz uns heute aus journalistischer Sicht geschildert hat, wie man mit diesem Getöse im Weißen Haus, das gerade da herrscht, mit kühlem Kopf umgehen kann, werdet ihr in Okay America wiedererkennen. Das ist mein kleines Get Out. Ich erwarte, Sie müssen gar keins machen, das ist okay. Aber ich bedanke mich wirklich sehr, Frau Havertz, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für unseren Podcast und wir einmal über die mediale Darstellung gesprochen haben, die so ein bisschen über dieses tagesaktuelle Geschehen, glaube ich, hinausgeht und wie man vielleicht auch jetzt weiterhin, was weiterhin zu erwarten ist und wie man weiterhin damit umgehen kann, was da gerade vor sich geht. Frau Havertz, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich nehme natürlich doch noch ein Get Out auch mit. Ich empfehle für alle, die Bock auf US-Berichterstattung haben, die BBC-Podcast zu den USA, und die haben einen, der heißt, ich glaube, ich muss es jetzt wirklich aus der Lameng heraus sagen, Americast, wo die BBC-Korrespondentinnen in Washington immer über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Insofern so nochmal um die Ecke gedacht, nicht ein US-Podcast, kein deutscher Podcast, aber ein britischer Blick auf alles, was da so vor sich geht.
Sehr gut. Und um zu verstehen, was es mit dem Get Out aus sich hat, da müsst ihr halt Okay America hören. Frau Havertz, vielen, vielen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Ich habe es im Gespräch auch einmal kurz schon erwähnt. Vieles von dem, was Rieke Havertz über den journalistischen Umgang mit Donald Trump sagt, kann man sicherlich auch auf die politische Berichterstattung hierzulande übertragen. Vor allem auch mit Blick auf die Partei, die nun die zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag stellt nach der Bundestagswahl. Denn auch die nutzt viele der Mechanismen, die auch Trump nutzt, um Medien zu diskreditieren und die Wahrheit zu begraben. So viel persönlich noch von mir dazu, wenn ihr erlaubt. Das war's für diese Folge. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.